Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist.
In der heutigen Folge geht es um das Thema EMDR. EMDR ist ein Therapieverfahren, mit dem ich wahnsinnig gerne arbeite, in der Therapie, aber auch im Coaching, weil es so, so viel kann und weil es Belastungsempfindungen stark senken kann. Also wenn du gestresst bist in Situationen oder wenn du halt auch wirklich diagnostische Themen hast, dann kann die Belastung durch EMDR stark vermindert werden. Und das ist natürlich wahnsinnig gut und wertvoll. Aber was ist EMDR eigentlich und was kann das alles? Wann darf man es machen? Wann nicht? Wie funktioniert das eigentlich? Was passiert da im Gehirn? Ist das so wie Hypnose? Kleiner Spoiler, nein. Ganz, ganz viele Fragen kommen da immer wieder regelmäßig auf und deswegen dachte ich mir, hey, wir besprechen es einfach mal komplett von vorne bis hinten in einer Folge. Das heißt, ihr erfahrt jetzt wirklich ganz, 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 ganz viel zum Thema EMDR. Also, ne, wie funktioniert es? Für wen ist es geeignet? Es gibt so einen bestimmten Ablauf, also so 8 Phasen, an denen man sich quasi entlanghangelt. Da sage ich kurz was zu. Wie viele Sitzungen braucht man ungefähr, bis es besser wird? Ist das eine wissenschaftlich geprüfte Methode? Da sprechen wir kurz drüber. Ich sage auch noch was zu EMDR mit Kindern. Auch zu eigenen Erfahrungen mit EMDR sage ich was und auch zu Erfahrungen in meiner Praxis. Also es wird wirklich viele, viele, viele Infos geben. Vorab kurz, was ist eigentlich EMDR? Also für was steht EMDR? Also EMDR ist eigentlich Englisch steht für Eye Movement Desensitization. Jetzt klingelt mein Handy und ihr wart live dabei. Also es steht für Eye Movement Desensitization und EMDR steht für Eye Movement Desensitization and Reprocessing, Knoten in der Zunge, und heißt übersetzt Augenbewegung, Desensibilisierung und Neuverarbeitung. Und das bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Durch die Augenbewegung werden wir desensibilisiert und machen eine Neuverarbeitung dieser Situation, die wir dann halt gegebenenfalls bearbeiten. Ein bisschen der Witz an der Sache und an dem Namen ist, dass es gar nicht unbedingt auf die Augenbewegung ankommt. Damals, als es entwickelt wurde, dachte man das. Mittlerweile weiß man, es liegt gar nicht unbedingt an dieser Augenbewegung, weil die klassische Augenbewegung ist halt, dass man quasi vor dem Therapeuten sitzt. Man kann das auch online machen und der Therapeut mit seinen Fingern so vor den Augen sozusagen des Patienten oder der Patientin hin und her wischt und der Patient dann mit den Augen diese Bewegung verfolgt. Und man dachte lange Zeit, dass das der Clou ist. Komme ich aber später nochmal drauf zu sprechen, weil es da gar nicht mehr unbedingt drum geht. Da kommt die Wirkung gar nicht zu 100% her. Wir starten jetzt einfach direkt mal los. Was ist EMDR? Also 1987 entdeckte Dr. Shapiro ganz zufällig bei einem Spaziergang in einem Park, dass ihre starken Angstgefühle, die sie in diesem Moment hatte, weil sie gerade eine sehr, sehr schlimme Diagnose bekommen hatte, weggingen, als sie abwechselnd links und rechts auf Bäume geguckt hat. Das ist quasi ganz zufällig entstanden, aber sie hat irgendwie gemerkt, hey, es passiert was und es verändert sich mein Angstempfinden, wenn ich links und rechts auf die Bäume schaue. Und nach diesem Selbsterlebten ging sie dann weiter dem nach und schaute sich dann Augenbewegungen oder schaute sich die Augenbewegungen in Zusammenhang auf unsere Gefühlswelt und wie sich das Ganze auswirkt, ganz genau an. Ganz, ganz oft bei sich selbst, aber dann auch an Freunden. Und ja, nach und nach entwickelte sie so ein sogenanntes Standardprotokoll. Danach wird das heutzutage immer noch gemacht für dieses Verfahren. Und Ende der 80er Jahre wurde das ganze Verfahren dann an Patienten und Patientinnen ausgetestet mit einer diagnostizierten PTBS, also mit einer posttraumatischen Belastungsstörung. Sprich Menschen, die eine sehr, sehr schwere Situation erlebt haben und die nicht gut verarbeiten konnten. Und ja, daraus resultierten Studienergebnisse, die zeigten eine deutlich geringere Belastungsempfindung im Vergleich zur Kontrollgruppe. Ja, und so war das Verfahren dann endgültig geboren und seitdem hilft es vielen, vielen Menschen, nicht nur mit posttraumatischen Belastungsstörungen, sondern auch mit anderen Diagnosen oder auch einfach Lebenssituationen, komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Also die Grundlage sozusagen, der Grundgedanke von EMDR geht von einem sogenannten Krankheitsmodell aus, AIP. Und was bedeutet das? Also es wird davon ausgegangen, dass es ein Ereignis in der Vergangenheit gibt, das nicht gut verarbeitet werden konnte und das deswegen heute in der Gegenwart unser Handeln immer noch beeinflusst. Zum Beispiel durch Flashbacks oder Trigger. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir in unserer damaligen Situation, in der wir uns vielleicht ausgeliefert gefühlt haben, in der wir Angst hatten, in der einfach eine Situation war, mit der wir nicht gut umgehen konnten und die wir auch nicht gut verarbeiten konnten. Sagen wir jetzt mal, in dieser Situation, ich nehme immer gerne das Beispiel von, ich wurde von einem Hund gebissen. Das kann man sich irgendwie immer ganz gut vorstellen. Sagen wir mal, in der Vergangenheit wurde ich von einem Hund gebissen. Und der Besitzer von diesem Hund hatte ein ganz bestimmtes Parfüm drauf und das war vielleicht recht penetrant und wir haben das auf jeden Fall wahrgenommen oder unser Unterbewusstsein hat das in dem Moment wahrgenommen. Und nun ist es so, wir sind in der Gegenwart, es ist gar kein Hund da, aber wir treffen jemanden und dieser jemand hat dieses Parfüm drauf. Und mit einem Mal werden wir quasi zurückkatapultiert in diese Hundesituation. Und vielleicht haben wir damals angefangen zu schwitzen, unser Herz hat gerast, wir hatten Angst, wir hatten Schmerzen, was auch immer. Auf jeden Fall erleben wir jetzt in dieser Situation, wo wir nur einen Bekannten treffen, genau diese identische Situation nochmal, weil unsere Gefühle quasi nochmal hervorkommen und wir dieselben Gefühle nochmal durchleben, die eigentlich in dieser Situation gar nichts zu suchen haben. Aber weil wir es in der Vergangenheit nicht gut verarbeiten konnten, haben wir es mit in die Gegenwart genommen. Und wir können diese Situation auch mit in die Zukunft nehmen. Das heißt, vielleicht entwickeln wir ein Vermeidungsverhalten, weil wir denken, oh Gott, wenn das und das nochmal, ne, wenn wir einen Hund sehen, wir gehen besser von dem Hund weg, auch zukünftig, weil das ist sicherer. Nachher beißt uns der Hund oder ein Hund wieder. Und das heißt, es beeinflusst unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Und das ist so die Grundlage für EMDR. Genau. Und deswegen wird auch beim klassischen EMDR zuerst die Vergangenheit bearbeitet, dann die Gegenwart und wenn es dann noch nötig ist, Gedanken, die in der Zukunft liegen. Aber das ist dann auch oft gar nicht mehr nötig, wenn die Vergangenheit und die Gegenwart schon, ich sag mal in Anführungszeichen, abgearbeitet wurde. Das ist so der klassische Weg. Warum sage ich jetzt klassischer Weg? Also es kann auch sein, ich zum Beispiel arbeite ja therapeutisch, aber auch im Coaching. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand im Coaching zu mir kommt und einfach klar ist, dass es da keine schwerwiegenden Erlebnisse aus der Vergangenheit gibt, die uns da im Weg stehen könnten, dann kann es halt zum Beispiel auch sein, dass wir einfach sofort in die Gegenwart gehen und sofort die Dinge aus dem jetzigen Alltag bearbeiten. Aber wenn man das quasi klassisch therapeutisch macht, dann fängt man in der Vergangenheit an. Wie genau der Ablauf von der EMDR-Sitzung ist, da komme ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf zu sprechen. Genau. Dann kurz was zur Rolle der Augenbewegungen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass man früher halt dachte, das wäre so der ausschlaggebende Punkt, dass das jetzt so das ist, weswegen EMDR so gut funktioniert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, EMDR anzuwenden. Also einmal mit dieser klassischen Augenbewegung. Das heißt, der Patient oder die Patientin konzentriert sich quasi auf die Finger des Therapeuten und die wandern von links nach rechts. Und die Augen des Patienten oder der Patientin wandern hinterher. Mittlerweile weiß man, also das bewirkt eine bilaterale Stimulation, und mittlerweile weiß man, dass es gar nicht unbedingt auf diese Stimulation ankommt, sondern dass es auf die Konzentration, auf diesen Fokus, auf dieses nochmal Erlebte drauf ankommt. Aber ich finde es egal, ehrlich gesagt, weil Hauptsache es funktioniert. Ob das jetzt von der Augenbewegung kommt oder ob das jetzt irgendwie durch etwas anderes ist, durch was wir durchgehen, finde ich relativ irrelevant, weil Hauptsache das Verfahren funktioniert gut. Das heißt, es wird trotzdem halt entweder eine Augenbewegung gemacht bei EMDR oder aber ich arbeite eigentlich sehr, sehr selten mit der Augenbewegung. Ich mache sehr viel mit dem Tappen. Was heißt Tappen? Also ich arbeite ja auch viel online, und dann mache ich es so, dass ich die Patienten quasi oder die Klienten abwechselnd auf die Oberschenkel klopfen. Das heißt, auch da wird dann die linke und die rechte Gehirnhälfte aktiviert, und das kann auf jeden Fall halt den Prozess noch weiterhin positiv unterstützen, auch wenn das halt nicht der Ursprung sozusagen der Neuverarbeitung ist. Man kann auch die Arme über Kreuz vor der Brust zusammenlegen und dann links und rechts abwechselnd tappen. Das ist auch möglich. Bei Kindern mache ich es ganz oft so, dass ich irgendwie Spieltiere nehme und die zum Beispiel dann irgendwie auf den Oberschenkeln hüpfen lasse, oder aber, dass die Kinder die Hände irgendwie mir gegenüber auf den Tisch legen und ich dann so auf die Hände tappe. Auch oft gerne mit irgendwelchen Spielsachen oder irgendwelchen Figürchen. Das mögen die Kinder dann eigentlich ganz gerne, dass das auch so ein bisschen in so eine Geschichte mit eingewoben wird. Also da gibt es ganz viele verschiedene tolle Möglichkeiten, wie man das auch mit Kindern machen kann. Ja, bei welchen Beschwerden und Krankheitsbildern wird EMDR eigentlich angewandt, oder wann hilft EMDR? Also in der Therapie, also sprich, es gibt eine Diagnose, ist es ursprünglich für, wie schon erwähnt, posttraumatische Belastungsstörungen entwickelt worden. Aber man kann es auch für zum Beispiel Anpassungsstörungen sehr, sehr gut verwenden. Also was ist eine Anpassungsstörung? Anpassungsstörungen kommen oder können vorkommen nach großen Lebensereignissen. Also zum Beispiel nach Verlust eines Menschen, nach einem Umzug, nach einem Jobwechsel, nach einer Trennung. Aber auch nach vermeintlich positiven Erlebnissen, wie zum Beispiel einer Hochzeit oder einer Geburt eines Kindes. Dann hilft es auch bei akuten Traumatisierungen, also sowas zum Beispiel wie ein Schocktrauma, was man gegebenenfalls zum Beispiel durch einen Unfall erleiden kann. Dann hilft es bei Depressionen, bei dissoziativen Störungen, bei Angst- und Panikstörungen, bei chronischen Schmerzen, bei starker Trauer, bei Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, generell bei Stress. Und ich nutze das auch wirklich immer sehr, 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 sehr gerne bei negativen Glaubenssätzen. Also das waren jetzt ja vor allem so die Therapiebereiche. Im Coaching-Bereich sind es dann vorrangig Glaubenssätze, ne, so Sätze, die wirklich verinnerlicht sind von: ich bin nicht gut genug, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht alleine, ich bin es nicht wert, ich kann das nicht und so weiter. Das kann man damit wunderbar auflösen und quasi so ein bisschen neu überschreiben mit positiven Glaubenssätzen. Aber auch so stressige Situationen im Alltag können mit EMDR sehr, sehr gut bearbeitet werden. Also generell Stress im Alltag, aber auch so spezieller Stress in bestimmten Situationen. Also mit meinem Kind einkaufen zu gehen, stresst mich total und ich kriege schon richtig Symptome, wenn ich nur dran denke. Baby ins Bett bringen abends und ich weiß schon, boah, das klappt wieder nicht. Und da merke ich auch schon direkt wieder Stress. Oder Kind in den Kindergarten bringen, funktioniert einfach nicht richtig und ich empfinde dabei schon Stress. Wutanfälle eines Kindes begleiten, generelle Sorgen und Gedanken im Umgang mit den Kindern oder vielleicht auch Ängsten, was könnte dem Kind passieren. Also Kinder einfach generell in bestimmten Situationen begleiten oder Geschwisterstreitigkeiten, aber unabhängig halt auch von Kindern, Sachen wie Situationen im Job, Streit mit dem Partner oder mit der Partnerin. All das und noch viel, viel mehr, also generell einfach stressige Situationen im Alltag, können auch wunderbar mit EMDR bearbeitet werden, und da kann halt auch dann so dieser Stresspegel in diesen einzelnen Situationen und natürlich dann auch generell einfach im Alltag und im Leben gesenkt werden durch EMDR. Wann darf EMDR nicht angewendet werden? Auch ganz wichtig. Aber das ist natürlich auch was, was ihr gar nicht im Zweifel wissen müsst, sondern das checke ich natürlich vorher ab. Also es darf nicht angewendet werden bei Psychosen, bei komplexen Trauma ohne Stabilisierung, bei hirnorganischen Störungen, also zum Beispiel sowas wie Schlaganfall oder Schädel-Hirntrauma, bei Epilepsie darf es nicht angewendet werden, aber auch bei somatischen Erkrankungen ist es wichtig, dass es vorher mit einem Arzt oder der Ärztin abgeklärt wird. Bei Drogen- und Alkoholkonsum darf es nicht angewendet werden und auch nicht bei kognitiver Beeinträchtigung, also zum Beispiel durch Demenz oder aber auch durch was Angeborenes. Genau, also für wen ist EMDR geeignet? Eigentlich ja, was ich alles gerade schon aufgezählt habe. Ne? Also wenn nichts ausgeschlossen wird von dem, was ich gerade alles genannt habe, ist es eigentlich wirklich für jeden Menschen, der irgendwie eine belastende Situation erlebt hat oder einfach sich auch gerade im Alltag einem sehr hohen Stresslevel ausgesetzt fühlt, ist es was. Also ne, ob es halt irgendwie eine Therapie ist oder ein Coaching, es gibt wirklich verschiedenste Themen, die damit gut bearbeitet werden können. Und genau, EMDR kann auch bei Kindern genutzt werden. Also für Kinder gibt es dann altersangepasste Varianten. Das heißt, es gibt verschiedene Methoden, die bei Kindern genutzt werden, die bei Erwachsenen nicht unbedingt genutzt werden. Eine Methode, die ich super gerne bei Kindern nutze, ist das Narrativ. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge drüber gemacht. Wenn ihr mögt, könnt ihr da auch nochmal reinhören, wenn euch das interessiert. Oder ihr könnt auch bei mir auf die Homepage schauen. Ich verlinke euch gleich nochmal was unter oder in den Shownotes. Da könnt ihr nochmal ein bisschen rumstöbern, wenn es für euch interessant ist. Weil beim Narrativ ist es so, dass ich, also ich erarbeite eine individuelle Geschichte für das Kind. Und die hilft dem Kind dann oder unterstützt das Kind, das Erlebte gut zu verarbeiten. Und ja, es gibt auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, mit Kindern, mit EMDR zu arbeiten. Also kurzum, es ist eigentlich wirklich für alle geeignet, außer es liegen halt die Punkte vor, die ich gerade eben aufgezählt habe, die Kontraindikationen. Dann funktioniert es natürlich nicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich auch in meiner Verantwortung, das zu checken. Ja, die 8 Phasen der EMDR-Therapie. Also das Standardprotokoll ist aufgeteilt in 8 unterschiedliche Phasen und diese Phasen sind halt dann auch immer ganz individuell, wie lange die sozusagen genutzt werden. Also die können wirklich perfekt individuell auf jeden zugeschneidert, kann man das so sagen, werden. Je nachdem halt, wer gerade was braucht. Also Phase 1 ist die Anamnese, also was gibt es für eine Vorgeschichte, was sind die aktuellen Themen, was gab es in deinem Leben schon für belastende Situationen. Also wir lernen uns erstmal richtig gut kennen und ich ja, sollte natürlich einiges erstmal wissen, bevor es dann in die Tiefe geht, damit ich einschätzen kann, ja, ob zum Beispiel Kontraindikationen vorliegen. Zum Beispiel. Ne? Außerdem ist auch die Beziehung zwischen mir und der Klientin einfach sehr wichtig, da es auch mit ein Grundstein ist, damit eine EMDR-Behandlung wirklich gut funktioniert. Und das alles passiert im ersten Schritt. Zweite Phase ist die Vorbereitung. Das bedeutet die Stabilisierung und die Aufklärung. Also man wird darüber informiert, wie das Vorgehen bei der Methode ist. Und wenn ihr das jetzt hier schon alles gelesen habt und gehört habt im Blog gelesen habt, dann wisst ihr schon sehr, sehr viel. Dann wird das gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ne, ihr werdet man wird aufgeklärt und es wird sich vor allem ein Überblick darüber gemacht, wie stabil derjenige ist, welche Ressourcen derjenige zur Verfügung hat, wie stabil er im Alltag ist, was es einfach für eine Symptomatik gibt. Und daraufhin wird quasi entschieden, okay, liegt der Fokus jetzt gerade noch auf der Stabilisierung oder können wir halt schon in eine Bearbeitung gehen? Das wird halt in der zweiten Phase so ein bisschen beurteilt. Und dann geht es in die dritte Phase. Das ist die Phase, in der eine ausgewählte Erinnerung bewertet wird. Was bedeutet das? Das bedeutet quasi, ich leite dich an, in eine bestimmte Erinnerung von dir reinzugehen. Die muss auch gar nicht vollständig sein. Also ganz viele können sich auch an manche Sachen gar nicht mehr erinnern. Das macht quasi der Prozess. Also das heißt, nach und nach kann es sein, dass auch wieder Sachen, die man gar nicht mehr so parat hatte, wieder auftauchen. Das heißt, man braucht keine vollständige Erinnerung. Aber das suchen wir gemeinsam aus und da unterstütze ich natürlich auch bei. Das heißt, wir gehen in eine Erinnerung rein. Ich frage dann zum Beispiel so Sachen wie, wie fühlst du dich gerade? Wo fühlst du was? Schätze dich mal ein auf einer Skala von 0 bis 10. 0, du bist ganz entspannt. 10, maximaler Stress. Wo stehst du da, wenn du jetzt an diese Situation denkst? Also wir gehen dadurch ganz, ganz viele Sachen durch und ich leite dich halt durch diese Phase durch, so dass du halt wirklich nochmal in diese Situation quasi reinspürst. Und dann geht es auch direkt schon in Phase 4. Das ist das sogenannte Prozessieren. Das heißt, das ist die Desensibilisierungsphase. Das heißt, die Situation wird nun so lange bearbeitet, bis der Belastungswert, den du in der Phase 3 benannt hast, deutlich sinkt. Das Ganze passiert halt entweder durch die Augenbewegung oder halt durchs Tappen oder. Genau, mit den ganzen Möglichkeiten, die ich ja gerade eben schon erwähnt habe. Und es findet in der Zeit kein richtiges Gespräch zwischen mir und der Klientin statt, sondern eigentlich passiert das meiste dann wirklich so im eigenen Kopf der Klientin. Und ich frage immer nur zwischendurch und sage, okay, mal ganz kurz Pause, was ist denn da jetzt? Was hast du jetzt für einen Gedanken? An was denkst du denn jetzt? Und genau, und so hangeln wir uns quasi so durch die Desensibilisierung dieser Situation durch. Und genau, da ist es auch ganz unterschiedlich, wie lange das dauert. Bei dem einen geht es ganz, ganz schnell, weil die Situation vielleicht auch nicht so belastend war. Und bei anderen ist es so, dass es halt mehrere Sitzungen braucht, bis halt irgendwas aufgelöst ist. Ne? Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Bei dem einen geht es wirklich, also ich habe es wirklich schon erlebt, dass innerhalb von 20 Minuten Stress von Stress 9 auf 0 war. Das ist natürlich Wahnsinn, aber das ist natürlich nicht immer so. Ne? Also manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Zeit. Es soll ja auch nachhaltig sein und Zauberei gibt es halt leider nicht. Genau, und diese Phase führt halt meist zu einer starken Reduzierung der Belastungsempfindung. Und wie schon gerade erwähnt, ne, die Dauer dieser Phase ist sehr unterschiedlich. Dann kommt die fünfte Phase, das ist das Verankern. Also ist der Wert von der Belastung stark gesunken, dann wird der Satz, den wir auch vorher noch ausgearbeitet haben zusammen, also eine sogenannte positive Kognition, also das ist etwas, was du lieber über dich gedacht hättest in dieser Situation, weil oft denken wir ja, boah, ich schaff das nicht und ich habe das falsch gemacht oder so und dann nehmen wir eigentlich das Positive davon, also ich schaffe das oder ich kann das. Oder ich habe das gut gemacht. Das heißt, wir versuchen, diesen positiven Satz nochmal zu verankern in uns, dass wir es auch wirklich empfinden. Nicht, dass wir einfach nur den Satz sagen und uns so denken, ja, okay, sondern dass wir es empfinden können, diesen Satz. Das ist in der Phase 5. Und in der Phase 6 kommt dann der Körpertest. Das heißt, nun wird nochmal geschaut und getestet, ist die Belastung noch da oder ist sie wirklich aus dem Körper verschwunden? Und dabei geht man mit der Klientin einfach nochmal komplett durch den ganzen Körper durch. Fühlt sich irgendwo noch irgendwas belastend an? Genau, und wenn es so ist, dann geht man nochmal zurück in die Phase 4 und bearbeitet nochmal. Und geht dann halt wieder die Phasen durch, bis man wieder in der Phase 6 ist und nochmal den Körpertest macht. Genau. Und dann gibt es die Phase 7, das ist der Abschluss. Ist die Belastung weg, wird noch kurz besprochen, dass die Sitzung Nachwirkungen haben kann. Also das heißt, es kann sein, dass du müde bist, dass du wirklich erschöpft bist nach dieser Sitzung oder dass du wirklich abends auch früher ins Bett gehen musst oder so, weil es anstrengend war. Manche haben das gar nicht, aber manche haben das. Es kann auch sein, dass du von dieser Situation nochmal träumst. Manchmal kommt das Thema nochmal kurz auf Und für solche Fälle bekommst du natürlich vorher noch mögliche Übungen und Notfallmaßnahmen, die du dann machen kannst, wenn nochmal was hochkommt. Grundsätzlich ist es aber ein sehr, sehr gutes Zeichen, das, was in Bearbeitung ist und das, was passiert. Und wenn sowas passiert, immer unbedingt Bescheid geben. Es nicht einfach verschweigen oder sagen, oh, das mache ich nicht nochmal, weil das ist das Zeichen, das, was passiert, das, was in Gang gesetzt wird, das ist gut, auch wenn es sich vielleicht in dem Moment dann kurz nicht gut anfühlt. Ganz wichtig zu wissen. Ist die Belastung noch nicht ganz weg am Ende der Stunde, dann werden die Gedanken mit einer Imaginationsübung zum Beispiel in einen Tresor gesperrt und dann holen wir die zur nächsten Sitzung wieder raus. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Dann die Phase 8, also die letzte Phase, das ist die Überprüfung und die Planung und die wird dann in der nächsten Sitzung gemacht. Das heißt, in der nächsten Sitzung wird überprüft, ob die Ausgangssituation überhaupt noch belastend ist oder ob sie komplett verarbeitet wurde und vielleicht kam durch die Bearbeitung auch nochmal ein anderes Thema auf und dann würde man nun das andere Thema nochmal aufgreifen. Genau, also das ist so ganz kurz um diese 8 Phasen. Das ist natürlich jetzt alles ziemlich theoretisch, deswegen habe ich jetzt noch was anderes für euch mitgebracht, was ein bisschen praxisorientierter ist. Wie läuft eine EMDR-Behandlung ab, habe ich ja gerade schon grob gesagt. Wer da nochmal etwas mehr Einblick haben möchte, kann auch gerne in den passenden Blogartikel zu dieser Podcast-Folge schauen. Verlinke ich euch auch nochmal unten in den Shownotes. Da könnt ihr euch nämlich ein mini-kurzes, ich habe eine Sitzung mit einer Klientin ganz kurz zusammengeschnitten, weil es wäre eigentlich eine Stunde gewesen und ich habe es irgendwie auf 3 Minuten, glaube ich, gekürzt, wo ihr einmal sehen könnt, okay, was hat die Klientin für ein Thema? Wie sieht das ungefähr aus, wenn ich das bearbeite? Und was sagt sie zum Schluss? Das ist wirklich interessant und deswegen hört oder guckt da gerne im Blog mal rein. Da habe ich das Video nämlich verlinkt. Da könnt ihr euch das gerne anschauen. Wie lange dauert eine EMDR-Therapie und wie schnell hilft oder wirkt EMDR? Das ist natürlich nicht pauschal zu beantworten, das habe ich ja gerade schon gesagt. Es gibt Sitzungen, die wirklich schon nach einmal eine sehr, sehr große Wirkung zeigen und bei anderen braucht es einfach ein paar Wiederholungen. Also es kommt vor allem darauf an, was alles noch hinter dieser angesprochenen Situation steckt. Also kommt jetzt zum Beispiel jemand zu mir, der Angst vor Spinnen hat und es geht wirklich nur um diese Spinnen, weil vielleicht in der Kindheit auch die Eltern Angst vor Spinnen hatten und so hat man halt erlebt, oh Spinnen, ah ich habe Angst und hat quasi am Modelllernen halt gelernt, oh Spinne ist irgendwie nicht gut. Und es geht wirklich nur um diese Spinne und es steckt einfach kein anderes Thema dahinter. Dann kann es sehr, sehr schnell gehen, dass die Belastung runtergeht. Aber ganz oft haben wir ja Situationen, wir bearbeiten eine Situation und eigentlich wird dann innerhalb dieser Situation schon klar, ja, es geht aber auch noch um eine andere Situation. Und dann kann das schon sein, dass man so ein bisschen von Situation zu Situation hüpft, bis man dann quasi das so abgefrühstückt hat, ne? Und bis man dann halt alles bearbeitet hat. Und wie lange das dann halt immer so dauert, das ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Aber trotzdem erlebe ich eigentlich in jeder Sitzung, und das ist jetzt kein Quatsch, ich erlebe schon in jeder Sitzung, dass die Belastung runtergeht, aber halt nicht bei jedem auf null. Ne? Aber es kann halt schon sein, weiß nicht, wenn jetzt einer kommt und sagt, die Belastung ist gerade auf 8, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie danach irgendwie auf 4 ist oder vielleicht auch ein bisschen weiter unten, einfach sehr, sehr hoch. Und das ist natürlich schon eine Entlastung, wenn man merkt, okay, ja, ich spüre noch eine Belastung, aber sie ist nicht mehr so belastend, wie sie gerade eben noch war. Deswegen, also es ist wirklich, ich kann es immer nur empfehlen, dieses Verfahren. Ist EMDR eine wissenschaftlich geprüfte Methode? Also EMDR ist seit 2006 als wissenschaftliche Psychotherapiemethode in Deutschland anerkannt. Das gilt leider nicht für die Kinder und Jugendlichen, möchte ich dazu sagen, weil es da keine ausreichenden Studien drüber gibt. Also es wurden Studien durchgeführt, die wurden aber leider nicht immer korrekt ausgewertet, was super schade ist. Dadurch zählten die sozusagen nicht. Und Ja, und dadurch gibt es quasi keine, also es wurden nicht genug Studien gemacht, die auswertbar waren. Und deswegen ist es noch nicht anerkannt, was sehr, sehr schade ist, da es auch für Kinder ein richtig tolles Verfahren ist. Und ich kenne auch wirklich viele, viele Kinder und Jugendpsychotherapeuten, die EMDR anwenden. Und ich selber habe auch wirklich schon gute Erfolge bei Kindern erzielt. Deswegen sehr, sehr schade. Ich hoffe, da wird noch mal ein bisschen geforscht, sodass das auch irgendwann mal anerkannt ist. Ist EMDR seriös? Ist auch manchmal noch so eine Frage. Oder ist das jetzt so ein Hokuspokus oder ist das sowas wie Hypnose und so? Solche Sachen kommen dann. Und da möchte ich auch noch kurz was zu sagen. Also in meinen Augen ist es tatsächlich leider nicht immer seriös. Aber das zählt halt jetzt nicht nur zu EMDR, sondern halt zu auch vielen, vielen anderen Angeboten. Also wie bei allen Therapieverfahren kommt es halt auf die jeweilige Umsetzung an. Und was ich besonders wichtig finde, ist, dass das Verfahren jemand anwendet, der genug Wissen zum Thema psychische Erkrankungen hat. Also da es wirklich wichtig ist, im Blick zu haben, was das Ursprungsproblem ist. Und ist so Sachen wie, ist die Klientin suizidgefährdet? Dissoziiert sie? Gibt es körperliche Ursachen oder wurden die medizinisch abgeklärt? Und. Also das sind alles so Sachen, die man so im Hinterkopf haben muss. Ne, wie erkenne ich das? Wie erkenne ich denn, dass jemand dissoziiert? Und ja, und solche Sachen, das finde ich schon wahnsinnig wichtig, dass Menschen, die EMDR anwenden, dieses Wissen haben. Und dann ist es auch in meinen Augen sehr seriös, wenn das angewendet wird, meine Güte. Ja, also viele Fragen, die einfach wirklich wichtig sind, im Blick zu haben. Und wird EMDR verantwortungsbewusst angewendet, dann ist es wirklich eine richtig gute Methode, die vielen Menschen bei ihren Themen hilft. Und jetzt nochmal zu der Sache, ist EMDR wie Hypnose? Nein. Also viele Menschen verbinden mit Hypnose ja, dass sie nicht mehr Herr der eigenen Sinne sind oder Frau der eigenen Sinne. Bei EMDR bist du die ganze Zeit bei vollem Bewusstsein und du bist jederzeit in der Lage zu sagen, dass du eine Pause möchtest und oder dass du aufhören möchtest. Also es geht alles von dir aus und ich leite dich dann nur durch diesen Prozess. Ich gebe dir auch keine Inhalte vor. Also es wird dir auch nichts irgendwie eingetrichtert oder sowas, ne? Sondern das ist alles ein Prozess, der komplett in dir sozusagen alleine stattfindet. Das Einzige, was ich so mache, ist halt dich so ein bisschen durchzuführen. Aber es gibt keinen einzigen Moment, wo ich dir was vorgebe oder so. Also ne, das Einzige, was von mir halt so kommt, ist so, ja, an was denkst du gerade oder wo fühlst du das jetzt gerade in deinem Körper? Also ich würde jetzt nie sagen, fällt mir gerade gar nicht ein, aber so, also ich würde dir nie irgendwie, also ich äußere noch nicht mal meine Gedanken zu diesem Prozess oder sowas. Also es ist wirklich komplett, also es kommt alles aus dir selbst. Genau. Ja, Vorteile von EMDR im Vergleich mit anderen Therapiemethoden. Also ich selber bin von EMDR absolut überzeugt. Also ich habe selbst schon jetzt so vielen Menschen durch diesen Prozess geführt und immer wieder gesehen, wie es einfach hilft und unterstützt. Und ich selbst habe in meiner Ausbildung ja selber viele Selbsterfahrungen machen dürfen und müssen sozusagen. Und auch da habe ich das erste Mal direkt an mir selbst gemerkt, was EMDR kann. Und ich habe, ich kann euch da ja mal eine Sache erzählen. Ich habe vor einigen Jahren, das ist jetzt wirklich schon länger her, ja, ist schon länger her, das war vor den Kindern, das muss dann echt fast schon 15 Jahre oder so her sein, hatte ich mal eine wirklich beängstigende Situation in einem Flugzeug. Und die habe ich mit in die Selbsterfahrung genommen. Und auf meiner Stressskala, also wenn ich, also damals, als ich das gemacht habe, in dieser Selbsterfahrung, da habe ich das eingeschätzt, auf meiner Stressskala von 0 bis 10 habe ich gesagt, so gedanklich bin ich da jetzt so auf einer 9, wenn ich mich jetzt da wieder reinversetze. Ne? Also ich habe quasi jetzt dann immer noch diesen Stress gespürt. Also ist jetzt ja mittlerweile auch schon was her, aber also damals, als ich das dann halt quasi mit EMDR verarbeitet habe, habe ich das immer noch auf einer 9 empfunden. Und nach der Bearbeitung war ich auf einer 1. Auch wenn ich jetzt noch dran denke, bin ich eigentlich auf einer Null. Also mich stresst das wirklich gar nicht mehr. Und das hätte ich vorher selber nicht geglaubt. Also ich hätte es wirklich nicht glauben können, dass sich dieses Empfinden, was ich über diese Situation so gelegt habe, verändern könnte. Und ja, wenn ich jetzt dran denke, ist es wirklich weg. Und das ist natürlich jetzt meine persönliche Erfahrung und natürlich kein Heilungsversprechen irgendwie an alle da draußen, sondern genau, also ich, wie gesagt, ich habe es so selber erlebt, aber das heißt natürlich nicht, dass das bei allen Menschen klappt. Ich glaube, es heißt, dass, wenn ich jetzt einen Prozentsatz raushaue, dann nagelt mich bloß nicht drauf fest, aber ich meine irgendwie, dass nachgewiesen ist, dass EMDR, also die Belastung reduziert, bei mindestens 80 oder sogar 90% von denjenigen, die EMDR halt angewendet bekommen sozusagen. Also es ist wirklich eine relativ hohe Rate und natürlich ist es nicht 100%. Also da möchte ich jetzt auch keine, also keinen Quatsch irgendwie erzählen, ne? Weil das wäre nicht seriös, weil kein Therapieverfahren hat eine Erfolgsquote von 100%, weil es gibt immer noch so viele Einflussfaktoren. Aber das ist schon echt gut. Und ich habe es, wie gesagt, für mich so erlebt, dass es wahnsinnig gut in dieser einen Situation funktioniert hat. Deswegen nochmal die Gründe, warum ich persönlich EMDR als Verfahren einfach wirklich richtig gut finde. Also erstens, das Belastungsempfinden geht wirklich oft schnell runter. Es wird, das finde ich eigentlich der wichtigste Punkt, es wird nicht nur der Verstand mitgenommen, sondern eben auch unsere Gefühle und unser Körper. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Der dritte Punkt, es kann an jede Klientin angepasst werden, ne? Also wie lange welche Phase gemacht wird. Also sagen wir jetzt mal, jemand hat wirklich was erlebt, wo er einfach nicht wieder sich nicht traut, nochmal reinzugucken. Dann ist man einfach sehr, sehr, sehr lange in der Stabilisierungsphase. Und selbst die Stabilisierungsphase kann schon so, so viel bewirken. Und genau, bis derjenige dann vielleicht irgendwann mal so weit ist, um zu sagen, ich mache mal so ein Mini-Schrittchen in diese Situation. Und es kann halt individuell angepasst werden. Das ist, finde ich, wahnsinnig gut. Und dann noch, es muss nicht zwingend über das eigene Thema gesprochen werden. Das finde ich auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass wenn man ein Thema hat, über das man einfach nicht sprechen kann oder nicht möchte, dann kann man das auch einfach für sich behalten und es kann trotzdem EMDR angewendet werden. Also das ist für mich auch ein riesengroßer Vorteil. Was du vor einer EMDR-Behandlung wissen solltest. Nach einer Sitzung kann es wirklich sein, dass du müde bist, dass du erschöpft bist, weil sich mit eigenen Themen und Gefühlen und Körperempfindungen auseinanderzusetzen, ist halt auch echt anstrengend. Das machen wir nicht tagtäglich so in der Form und das kann uns halt echt erschöpfen. Es können sich die verarbeiteten Themen auch über den Tag oder halt auch in der Nacht durch Träume zum Beispiel auch nochmal zeigen. Das ist kein schlechtes Zeichen, sondern das zeigt eigentlich, da ist was im Gange, es passiert eine Verarbeitung. Das kann passieren, das hat nicht jeder, aber man sollte es wissen, dass es passieren kann und dass, wenn es passiert, es nichts Schlimmes ist. Manchmal zeigt sich auch kurz, das ist gar nicht so oft, aber es kann halt passieren und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man das vorab weiß. Es kann sich manchmal auch eine Verschlimmerung zeigen und da ist es jetzt ganz, ganz wichtig, nicht abzubrechen, sondern unbedingt es ansprechen und weiter dranbleiben, weil es ist ein gutes Zeichen, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht nicht so anfühlt und man erstmal denkt, oh nein, ich will doch, dass es weggeht und jetzt kommt es irgendwie wieder und vielleicht sogar minimal verstärkt. Unbedingt dranbleiben, wenn du deswegen Sorge hast, unbedingt besprechen, ganz, 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 ganz wichtig. Und du kriegst auch Übungen mit an die Hand, was du in solchen Momenten dann machen kannst. Also du bist damit nicht alleine und du kannst dich dann auch jederzeit wieder an mich oder an anderen Therapeut, der EMDR anwendet, wenden. Genau. Jetzt noch ein bisschen praxisorientierter. War es ja jetzt gerade schon ein bisschen mehr, aber jetzt mal, okay, was gab es denn so für Beispiele aus meiner Arbeit? Und da habe ich euch zwei Situationen mitgebracht. Also in einem meiner Coachings durfte ich einer Mutter helfen, die Schwierigkeiten hatte, ihr weinendes Kind am Abend zu beruhigen. Also das Kind weinte oft wirklich mehrere Stunden am Abend und konnte einfach nicht einschlafen. Wahrscheinlich würde man es betiteln so in Umgangssprache als Schreibaby. Und die Mutter trug es echt oft stundenlang und es war eigentlich nur noch ein Wechsel aus Kind anlegen und wieder laufen und wieder schuckeln. Und das führte halt zu sehr, sehr viel Stress und Unruhe in der Familie. Und nachdem ich die Mutter besser kennengelernt hatte, war eigentlich relativ schnell klar, dass sie Schwierigkeiten hatte, das Weinen des Kindes zu ertragen, da sie das selber in der Erinnerung an die eigene Kindheit so gepikst hatte. Ne? Also Situation aus der Vergangenheit. Ich war selber mal Kind. Ich wurde vielleicht viel schreien gelassen, es wurde sich nicht um mich gekümmert und jetzt bin ich in der Gegenwart und mein Kind schreit und ich kann es überhaupt nicht aushalten, weil ich wieder in diese alte Situation geknallt werde sozusagen, obwohl ich kein Baby mehr bin. Aber ich habe das alles mitgenommen, mit ins Erwachsenenalter und genauso war es bei ihr. Und wir haben dann EMDR genutzt, um die eigenen Kindheitserfahrungen zu bearbeiten und sie so in die Lage versetzt, besser auf die Bedürfnisse ihres eigenen Kindes jetzt zu reagieren. Und im Coaching konzentrierten wir uns auf die Belastungen, die sie aus ihrer Kindheitserfahrung mit sich trug. Und an manche konnte sie sich auch gar nicht mehr erinnern, aber die kamen halt so nach und nach im Prozess dann einfach raus. Und und die haben sich halt dann so in der aktuellen Situation mit ihrem Kind einfach immer wieder gespiegelt, bis wir sie halt bearbeitet hatten. Und ja, nach 2 Sitzungen konnte sie bereits das Weinen ihres Kindes viel besser begleiten. Und sie fand halt wirklich neue Möglichkeiten, ihr Kind zu trösten und es zu beruhigen. Und dazu kam, dass die Kleine auch nach und nach selber viel ruhiger wurde, da die Mutter halt jetzt einfach in der Lage war, ihrem weinenden Kind diesen Raum zu geben, weil wenn ein Kind weint, möchte es uns ja auch was mitteilen oder was erzählen. Und sie war nun in der Lage, das zu ermöglichen, also dem Kind diesen Raum zu geben, zu weinen. Und dann hörte das halt auch auf. Also es ist Wahnsinn. Also vor den EMDR-Sessions bewertete sie die Belastung in den Abendstunden so mit einer 10, also 10 von 10, also maximaler Stress. Und nach der ersten Stunde war die Belastung auf einer 3 und nach der zweiten Stunde auf einer 0. Also das ist Wahnsinn, ne? Das heißt, wenn man sich jetzt so da reinversetzt, okay, ich denke jetzt daran, dass ich mein Kind ins Bett bringe und ich war eigentlich auf einer 10 und ich bin dann auf einer 0, das ist halt richtig, richtig cool. Und ja, EMDR half ihr, die Belastungen aus ihrer Vergangenheit zu lösen, was sich halt auf ihre Fähigkeit auswirkte, im Hier und Jetzt besser auf die Bedürfnisse von ihrem Kind reagieren zu können. Und die Mutter war selbst ganz überrascht und konnte es echt nicht glauben. Ich muss jetzt gerade mal gucken, die hatte mir auch irgendwann mal ein Feedback geschrieben. Ich gucke das gerade, ich muss das gerade mal hier öffnen und suchen, weil das lese ich euch auf jeden Fall noch kurz vor. Habe ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht, dass ich das machen könnte, deswegen öffne ich das mal eben. Sie hat mir nämlich erlaubt, dass ich das teile. Ich habe natürlich nachgefragt, also ich teile hier nichts, ohne mit denjenigen zu sprechen. Sie hatte mir nämlich dann eine Nachricht geschrieben und hat geschrieben, wow, einfach nur wow. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Mara ist gestern nach 20 Minuten ohne zu weinen eingeschlafen. Ich konnte sie ganz ruhig begleiten und habe richtig gespürt, wie gut ihr es tat, dass ich wirklich bei ihr war, so richtig. Ich hätte niemals am Anfang unserer Zusammenarbeit damit gerechnet. Natürlich habe ich es mir erhofft, aber wirklich dran geglaubt habe ich nicht. Wahnsinn! Tausend Dank an dich und deine Arbeit. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Ich habe mich so mega natürlich auch gefreut, als ich diese Nachricht bekommen habe, weil wie cool ist das, ne? Dann noch eine zweite Geschichte, wo ich ein Kind begleitet habe oder ein Kind und die Mutter. Da habe ich einen 7-jährigen Jungen geholfen, der große Schwierigkeiten hatte, sich von seiner Mutter zu trennen. Und diese Trennungsangst führte zu einer enormen Belastung im Alltag und insbesondere auch in der Schulsituation. Also jeden Morgen, oft auch schon abends, war das Thema halt, ich will aber nicht zur Schule und ich gehe da nicht nochmal hin. Und ja, das Thema überschattete irgendwann einfach alles. Und nach einem ausführlichen Gespräch mit der Mutter und dem Sohn war schnell klar, dass der erste Schritt bei der Mutter lag, also ein bisschen wie bei dem Schlafen mit dem Baby. Es geht nicht darum, das Baby jetzt sofort abzustellen, sondern erstmal die Mutter oder halt auch den Vater zu regulieren und zu beruhigen. Und ja, um die Ängste des Jungen zu lösen, musste die Mutter einfach souveräner mit der Situation umgehen können und gestärkt werden, um ihren Sohn dann auch wirklich gut begleiten zu können. Und ja, die Mutter bewertete vor unserer Zusammenarbeit die morgendliche Bringsituation zur Schule mit einer eindeutigen 12, hatte sie damals gesagt. Also auf einer Stressskala von 10 bis 10, hat sie gesagt, eindeutig eine 12, also wirklich maximale Stresssituation. Und in der ersten Phase habe ich dann mit der Mutter zusammengearbeitet, um ihre eigenen Emotionen und Erfahrungen so im Zusammenhang mit der Trennungsangst ihres Sohnes zu bearbeiten. Da ging es dann auch gar nicht um die Schule. Also oft denken wir ja, oh, das ist jetzt das Thema, aber es ging eigentlich gar nicht um die Schule, sondern es gab vorher dann auch noch mal andere Situationen, die eine Trennung beinhalteten. Und die haben wir halt dann bearbeitet. Und ja, diese Phase half ihr einfach auch besser zu verstehen, wie sie ihrem Sohn helfen konnte und wie sie selbst einfach mit der Situation besser umgehen kann. Und in der zweiten Phase habe ich dann mit dem Jungen gearbeitet. Und da haben wir daran gearbeitet, seine Ängste zu reduzieren und ihm neue Strategien einfach ja mit an die Hand zu geben, die ihm dann halfen, sich leichter von seiner Mutter zu trennen. Und hierbei half ihm unter anderem auch genau ich habe für ihn auch eine Geschichte geschrieben, also auch ein Narrativ. Und die Geschichte half ihm dann auch, die Situation überhaupt erstmal besser zu verstehen und auch die Angst einfach zu überwinden. Und nach mehreren EMDR-Sitzungen hatte ja sowohl der Junge als auch seine Mutter einfach eine stabile Beziehung. Und die Beziehung zwischen den beiden hat sich auch echt verbessert. Und die täglichen Trennungssituationen fühlten sich für alle Beteiligten einfach nicht mehr nach so einem Drama an, sondern eher so nach, ja, kann sein, dass es schwierig wird, aber wir schaffen das alle. Und das machte den Alltag der Familie so viel leichter. Und ja, obwohl weiterhin neue Situationen eine Herausforderung darstellen, haben aber nun einfach beide Strategien dafür. Ne? Das heißt, die Mutter weiß, wie sie es begleiten kann, wie sie sich selbst regulieren kann. Und auch der Sohn, der natürlich jetzt auch in einem gewissen, also der ist ja, ich glaube, mittlerweile ist er sogar schon 8, also der hat halt auch mittlerweile dann einfach Strategien, wie sowas für ihn gut funktionieren kann, aber halt auch die Mutter. Ne? Also diese Kombination ist da halt auch echt wichtig. Und ja, es war wunderbar zu sehen, wie sich das Leben einfach von der Familie verbessert hat und wie zufriedener jetzt wirklich einfach alle waren. Ja, und die Mutter gab am Ende der Zusammenarbeit dann nochmal an, dass die Belastung, die vorher auf einer 12 war, jetzt, sie hat gesagt, je nach Tag, also je nachdem, wie es einfach morgens läuft, entweder, also es gibt Tage, da hat sie wirklich gar keinen Stress, also da ist sie bei einer 0. Und es gibt Tage, da würde sie so sagen, ist der Stress so auf 2. Also wenn es dann irgendwie nicht so rund läuft oder so, kommt schon nochmal ein kleines Stressempfinden, aber nicht so hoch. Und ich meine, hallo, das ist doch mega. Genau. Und jetzt muss ich mal überlegen, habe ich jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte? Ich glaube, ja, manchmal kommt noch die Frage wegen der Kosten, ob das die Krankenkasse übernimmt. Also bei mir ist es so, ihr könnt da auch, wenn ihr wollt, auch nochmal auf die Homepage gucken. Also bei mir ist es so, dass eine Einzelsitzung 130 Euro kostet für 50 Minuten und ich biete auch Pakete an. Also das heißt, manchmal ist ja einfach schon klar, okay, es braucht ein bisschen mehr Sitzungen und dann werden die Stunden sozusagen ein bisschen günstiger. Also dann gibt es 5er-Pakete oder 10er-Pakete und da ist es so, dass manche Krankenkassen, private Krankenkassen, manchmal was übernehmen. Ich kann das aber nie zusagen oder versprechen. Es ist total schade, aber es ist irgendwie manchmal ein bisschen undurchsichtig, warum sie es übernehmen und warum nicht. Man kriegt da auch nie so ein richtiges Feedback. Also deswegen seht es als Selbstzahlungsleistung. Aber wenn ihr es einreicht und ihr bekommt was zurück, könnt ihr euch freuen. Aber stellt euch bitte auf Selbstzahlung ein. Genau. Ja, mein Fazit zu EMDR-Behandlungen. EMDR ist eine richtig gute und für mich nicht mehr wegzudenkende Methode. Allerdings ist es auch echt wichtig zu schauen, wer EMDR anbietet und was für Qualifikationen vor der EMDR-Ausbildung sozusagen liegen. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Genau, du möchtest noch mehr dazu erfahren, guck in die Shownotes, guck auf meine Homepage, guck ein bisschen rum. Wenn du sagst, boah, irgendwie ist das spannend, kannst du auch einfach ein kostenfreies Kennenlernen bei mir buchen. Da quatschen wir einfach unverbindlich eine Viertelstunde oder 20 Minuten, 30 Minuten, da bin ich nie so, und besprechen einfach mal deine Situation, ob das für dich was sein könnte. Das ist immer ganz unverbindlich, kannst alle Fragen, die schon bei mir ein Kennenlerngespräch gemacht haben, ich nagel da keinen fest, ich hasse sowas nämlich, wenn man dann irgendwie immer denkt, man müsste was buchen. Nein, das ist überhaupt nicht so, das heißt, wir können einfach mal sprechen und einfach mal eure Situation kurz beleuchten und dann genau, kannst du entscheiden, ob du das mal ausprobieren möchtest oder nicht. Und genau, mehr habe ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Also, ja, du findest alle Links in den Shownotes und ich freue mich, dass du zugehört hast. Und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao!